Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Fitmacher, dem Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse. Heute dreht sich alles um ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich das Thema Hormone. Jeder von uns hat sie in sich. Und vor mir habe ich jetzt einen wirklich ausgewiesenen Experten für das Thema, Dr. Joachim Feldkamp. Er gilt in der Szene als sowas wie der Papst der Hormone. Ist das eine Bezeichnung, die wir so übernehmen dürfen?
Ja, das ist ein großes Wort. Ja, ich beschäftige mich beruflich mit Hormonen und ich glaube, dass ich mich einigermaßen auskenne, aber der Papst bin ich vielleicht nicht.
Okay, schön, dass wir miteinander sprechen können hier im Podcast. Und danke an alle da draußen, die eingeschaltet haben, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcast, überall sind wir ja vertreten und natürlich auch kostenlos abonnierbar. Ich bin Joris und darf euch die nächsten Minuten begleiten beim Thema Hormone. Bevor es so richtig losgeht mit dem Interview mit Herrn Dr. Feldkamp, kurzes Update mit den neuesten Nachrichten aus der Gesundheitsbranche, Fitnesstrends, all das hier im Update. Abnehmen im Winter ist ja wirklich schwierig bei der kalten Jahreszeit. Ne? Da gibt es nicht nur zu Weihnachten ein Festmahl, auch der Weihnachtsmarkt ist da draußen. Dann noch Sport an der frischen Luft treiben. Wie denn? Geht doch gar nicht bei dem Wetter. Deshalb einfach mal drauf achten, ob ihr von Snackolismus betroffen seid. Ja, ich wette, die meisten haben noch nie von dem Wort gehört oder gucken zumindest jetzt aber leicht verschämt, denn darum geht es. Es sind die Kalorien, die man zwischendurch mal aufnimmt. So beim Naschen zum Beispiel. Hier und da mal ein bisschen was snacken. Ich glaube, das kennen viele. Die Briten, die sind da besonders fleißig. 61% haben in einer Umfrage gerade erst gesagt, dass sie gerne mal bis zu einer Tüte Chips am Tag noch nebenbei wegsnacken. Das ist schon krass. Wird auch in Deutschland nicht viel anders sein mit der Statistik. Deshalb Tipps von Ernährungsprofis. Einfach mal ein Esstagebuch führen. Einfach aufschreiben, so was man zwischendurch alles zu sich nimmt. Und dann merkt man schnell, okay, bei den Snacks vielleicht dann doch lieber weglassen, weil es ist ja ein Eintrag mehr in diesem Esstagebuch und dann fühlt man sich da nicht so gut. Was auch eh besser ist, zum Beispiel Popcorn statt Chips, schmeckt auch genauso gut fast. Und bei Kuchen und Keksen raten die Wissenschaftler einfach mal nur eine halbe Portion nehmen. Fällt vielleicht schwer, aber macht leichter. Auch in den Wintermonaten. Dazu passt auch diese Statistik, die ich gefunden habe. Jeder Zweite gibt nämlich zu, dass er oder sie nebenbei keinen Sport treibt. Das finde ich schon krass und habe mich auch gefragt, warum denn? Jeder Zweite treibt keinen Sport in Deutschland? Ja, so blöd das vielleicht klingt, aber Vorsätze, die könnten dabei helfen, nicht nur im Fitti anmelden, so im Fitnessstudio, sondern vielleicht auch einfach mal Freunde suchen, mit denen man gemeinsam sich ein neues Hobby dann überlegt, ein sportliches Hobby natürlich. Zum Beispiel eine neue Sportart ausprobieren, lässt sich doch super dealen, jetzt so bei einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, wenn man eh die ganzen Freunde und Bekannten trifft. Und damit zum Vorsatz, neu in 2019 mit Sport anfangen, das wäre doch was für jeden Zweiten, der aktuell noch nicht sportlich aktiv ist. Zum Thema Training passt auch das hier, und zwar das Thema Sportgetränke. Was ist da der perfekte Drink? Klar, also für Profis, die sehr, sehr viel Sport machen, vielleicht sogar professionell, gibt es natürlich extra Sportgetränke. Die haben dann Wissenschaftler in den 70er Jahren in den USA vor allem entwickelt, habe ich für euch recherchiert. Aber wenn man nicht länger als eine Stunde intensiv Sport macht, dann reicht auch ein ganz normales Wasser zum Beispiel, das man dann trinkt beim Sport oder eben eine Apfelschorle, wenn man ein bisschen Geschmack drin haben will. Es hat dann auch deutlich weniger Kalorien als so ein typisches Sportgetränk. Da sind nämlich gerne mal 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate auch pro Liter drin. Das hat mich auch überrascht. Dann also lieber doch eine Apfelschorle, oder? Ihr hört den Fitmacher, den Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse. Vielleicht fangen wir mal an mit einer Definition. Was genau sind eigentlich Hormone, Herr Dr. Feldkamp? Kann man sagen, das sind sowas wie Botenstoffe?
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung. Das sind Botenstoffe, die im Körper schwimmen, die von hormonproduzierenden Organen produziert werden und die an den Körperzellen eine Wirkung entfalten. Und je nachdem, welche Hormone das sind, haben die ganz unterschiedliche Wirkungen.
Ja, ich habe gelesen, die Hormonforschung ist noch relativ am Anfang. Also die ersten Hormone wurden erst Anfang des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Bis heute kennt man so ungefähr um die 150 Hormone wohl. Kennen Sie eigentlich alle, Herr Feldkamp, oder kann man überhaupt alle kennen?
Es ist so, dass wir ständig neue Hormone entdecken. Auch in den letzten 2-3 Jahren sind neue Hormone identifiziert worden. Interessanterweise kommen die ganz viel aus dem Fettgewebe, ein Organ, das wir gar nicht als hormonproduzierende Drüse sozusagen eigentlich identifizieren würden. Aber das ist ein Organ, wo wir viel lernen zurzeit.
Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen mit den Hormonen im Körper? Die schießen ja so durch die Blutbahnen. Wie groß sind die eigentlich? So ein Hormon, wie sieht das aus?
Also ein Hormon ist ja ein Molekül, das ist also aus mehreren Atomen zusammengesetzt, winzig klein, und die Bestimmung von Hormonen im Blut ist auch sehr schwierig, und es hat auch sehr lange gedauert, bis wir das wirklich gut konnten. Aber mittlerweile können wir eigentlich alle Hormone mit Labormethoden sehr gut bestimmen. Es gibt ja verschiedene Hormone, und die Schilddrüse produziert zum Beispiel ein Hormon, und die Sexualhormone werden aus den Hoden oder aus den Eierstöcken produziert, und da müssen wir halt nach diesen verschiedenen Hormonen gucken, und das ist in jedem Lebensalter, in jeder Lebensphase natürlich anders.
Und damit sind wir schon beim ersten Themenkomplex, den ich mir so überlegt habe heute für diese Fitmacher-Folge, nämlich die Hormone im Laufe des Lebens, wie die sich verändern. Da fangen wir mal an, ganz jung in der Pubertät, da merkt man ja zum ersten Mal, da tut sich was, der Körper ist in Bewegung. Da verändert sich was. Ich bin quasi eine Baustelle, und der Grund dafür sind Hormone.
Ja, und das wichtigste Hormon in der Kindheit ist eigentlich das Wachstumshormon. Ohne Wachstumshormon können wir nicht groß werden. Und es gibt auch Menschen, die Krankheiten haben, wo das Wachstumshormon nicht ausreichend produziert wird, die dann Wachstumshormon bekommen. Und ich glaube, den Namen darf ich ruhig nennen. Der Fußballer Messi ist einer, der Wachstumshormon bekommen hat, damit er größer wird. Es gibt aber auch Kinder, die bereits im frühen Kleinkindalter behandelt werden müssen. Und nur dadurch können sie ihr normales Wachstum erreichen. Also das beginnt bereits früh in der Kindheit. Und dann ist natürlich noch ein großer Umbruch die Pubertät. Bis dahin sind Sexualhormone fast nicht messbar bei Jungs und Mädchen. Und danach geht plötzlich was mit uns los. Wir bekommen Akne, die Stimmung wird schlecht. Die Jungs und Mädchen hören nicht mehr so gut auf ihre Eltern und finden ihre Eltern blöd. Und das liegt alles an den Hormonen. Ja.
Ja, Östrogene, Testosterone, alles wirbelt da wild durch den Körper. Sie haben schon angedeutet, das führt auch gerne mal zu Problemen zwischen Eltern und pubertierenden Kindern. Kann man da irgendwas tun aus Elternsicht? Kann man da irgendwie eingreifen?
Ja, da sind wir jetzt ja schon ein bisschen in der Verhaltenstherapie, und ich möchte eigentlich nur über die Hormone sprechen. Ich glaube, dass vieles eben doch von selbst geht, dass man nicht zu sehr eingreifen muss. Man muss das, glaube ich, manchmal als Phase auffassen, die auch vorübergehen wird, und in der Regel tut es das ja auch. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal Verhaltensweisen, die man vielleicht auch nicht tolerieren kann als Vater oder Mutter, und da muss man natürlich auch schon eingreifen.
Also erzieherisch kann man Hormone irgendwie in den Griff bekommen?
Auf jeden Fall, man sollte aber nicht versuchen, das medikamentös zu tun.
Dopamin ist ja auch so ein Hormon, das in der Pubertät eine große Rolle spielt. Das sorgt nämlich dafür, dass wir dann abenteuerlustig werden. Also immer auf die höchsten Bäume klettern wollen, nur noch feiern, nächtelang nicht nach Hause. Da sind Sie wahrscheinlich dann ja als Hormonexperte auch jemand, der hellhörig wird, oder? Also wenn zu viel Dopamin offenbar in den Kindern drin ist, in den Jugendlichen?
Daran können wir nichts ändern, weil der Botenstoff Dopamin nur im Gehirn sozusagen wirksam ist. Das, was im Blut ist, ist da irrelevant, und das können wir auch kaum beeinflussen und würden das auch sicherlich nicht medikamentös beeinflussen. Also Dopamin ist ein Botenstoff, der im Grunde von Zelle zu Zelle wirkt und nicht so beeinflussbar ist, wie es bei anderen Hormonen der Fall ist.
Ja, Hormone allgemein so richtig beeinflussen kann man die ja nicht, zum Beispiel durch gute Worte, ne? Wenn überhaupt, indem man ja künstlich Hormone zu sich nimmt. Aber grundsätzlich stecken die Dinge einfach in uns und machen was mit uns.
Es steckt in uns. Natürlich können wir, wenn Hormone ausgefallen sind, sie ersetzen. Da habe ich gerade schon das Wachstumshormon genannt. Aber auch Schilddrüsenhormone können wir ersetzen. Wir können die Sexualhormone ersetzen. Wir können aber auch Hormone blockieren. Auch das geht medikamentös. Die Schilddrüsenüberfunktion wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo wir blockierende Medikamente einsetzen. Wir können aber auch zum Beispiel die Sexualhormone blockieren. Es kann manchmal notwendig sein, dass man die Pubertät eines Kindes etwas herauszögert, damit die Kinder länger wachsen. Das sind Kinder, die schon eine Erkrankung haben, aber auch das lässt sich medikamentös machen. Also wir können verschiedene Hormone auch blockieren. Dazu gehört aber eigentlich immer eine Erkrankung und nicht nur eine Verhaltensauffälligkeit.
So, und dann irgendwann spätestens mit 18 ist die Pubertät geschafft, dann geht das Leben zack, so richtig los. Ja, da geht es dann unter anderem um Fortpflanzung, solche Dinge. Welche Hormone spielen da eine wichtige Rolle?
Da sind die Sexualhormone natürlich total wichtig. Bei der Frau ist es wichtig, dass sie eine regelmäßige Regelblutung hat. Da gibt es auch schon Störungen, und das ist in unserer Gesellschaft auch nicht so selten. Es gibt viele Mädchen, die heute Essstörungen haben, weil uns die Werbung suggeriert, dass alle schlank sein sollen, und das führt dann oft auch zu Regelblutungsstörungen. Oder das andere ist der Fall, wir sind viel zu kalorienreich ernährt. Unsere Ernährung ist nicht günstig, viele haben Übergewicht, auch das kann zu Sexualfunktionsstörungen führen. Also auch da ist der Hormonspezialist manchmal gefragt. Und es gibt natürlich auch Frauen, die dann wirklich Probleme haben mit dem Kinderkriegen, und da können die Gynäkologen, also Frauenärzte, die sich speziell mit Hormonen auskennen, auch eine Unterstützung geben, dass man hormonell behandelt, so dass die Frauen dann Kinder kriegen können.
Dann irgendwann so 40, 45, da geht's ja los mit der nächsten Phase, wo dann eben zum Beispiel auch Haarausfall ein Thema wird, bedingt durch Hormone oder auch ja, Depressionen können auftreten.
Ist ja dann die Phase, wo wir vielleicht schon so ein bisschen älter werden, wo vielleicht Frauen in die Wechseljahre kommen. Oder wir Männer, weil wir Testosteron im Blut haben, einen Haarausfall haben. Ihre Hörer können mich jetzt nicht sehen, aber wenn sie das Foto sehen, werden sie vielleicht erkennen, dass auch mein Schicksal davon geschlagen ist, dass ich nicht so viele Haare mehr auf dem Kopf habe.
Gutes Stichwort, da kann ich an dieser Stelle doch mal auf den neuen Instagram-Kanal hinweisen. Den hat die Heimatkrankenkasse gerade erst gelauncht. @fitmacher einfach mal suchen, gerne abonnieren und genau dort gibt es eben auch ein Bild von Ihnen, Herr Dr. Feldkamp. Das haben wir da eben aufgenommen und dann auch gepostet. Zurück zum Thema Hormone. Die Frage ist ja auch, wie verändern sich eigentlich die Hormone so im Laufe des Lebens? Werden die schwächer, werden die kleiner? Also was passiert da mit den Hormonen?
Die Hormone sind in der Regel die gleichen. Also wenn wir das Hormon messen, zum Beispiel ein Sexualhormon, ein Östrogen, das ist das gleiche im 20. Lebensjahr wie im 40. Lebensjahr. Das kann man nicht unterscheiden. Allerdings ist die Menge der Hormone häufig unterschiedlich. Das heißt, im Laufe des Lebens kommt es bei vielen Hormonen dazu, dass weniger Hormone produziert werden. Bei den Sexualhormonen ist es sehr auffällig. Bei der Frau hört das in den Wechseljahren ja ganz auf. Das heißt, die Östrogene fallen fast auf Null ab. Und das führt dann auch zu körperlichen Veränderungen. Ja, da kommt es zum Beispiel zu Haarausfall, zu Stimmungsschwankungen. Die Frauen haben oft Hitzewellen oder können nicht mehr gut schlafen. Das ist ganz klar eine Folge dieses Hormonmangels. Und der kann dann innerhalb von wenigen Jahren sehr stark sein.
Was ist mit Männern? Es gibt ja immer wieder Gerüchte, auch Männer kriegen Wechseljahre. Wenn ich Sie richtig verstanden habe in unserem kleinen Vorgespräch, Sie glauben nicht daran, dass Männer in Wechseljahre kommen.
Ich bin der Meinung, dass das, was wir bei den Frauen erleben, dieser plötzliche Umbruch innerhalb von wenigen Jahren bei Männern nicht passiert. Bei Männern sehen wir auch ein langsames Abfallen der Testosteronspiegel. Das geht aber langsam über die Jahre. Und wir haben ja auch gute Beispiele, dass ältere Männer oder richtig alte Männer noch Vater werden können. Eines der typischen Beispiele ist vielleicht Charlie Chaplin, der mit 84 noch Vater geworden ist. Das zeigt uns allen, dass die Sexualfunktion bei den Männern langsam nachlässt. Das, was viele vielleicht so als die Wechseljahre des Mannes bezeichnen, das schiebe ich eher dem normalen Älterwerden zu. Also, dass man mit 50, 60 da irgendwie einfach nicht mehr so aktiv ist, dass die Muskeln nicht mehr so mitmachen wie mit 20. Aber das betrifft eigentlich alle Menschen und das ist nicht so eine typische Wechseljahrssituation.
Kann man Hormone eigentlich irgendwie trainieren?
Also wir wissen, dass durch langen Schlaf zum Beispiel das Wachstumshormon länger hoch bleibt. Das galt ja lange Zeit so als ein Anti-Aging-Hormon. Das haben auch viele so eingesetzt. Davor muss man aber ganz dringend warnen, weil zu viel Wachstumshormon, wenn man das sich spritzt, viele Nebenwirkungen haben kann, bis hin zu tödlichen Nebenwirkungen. Aber unser körpereigenes Wachstumshormon können wir trainieren, indem wir eigentlich versuchen, gut zu schlafen, weil das Wachstumshormon fast ausschließlich im Schlaf gebildet wird. Und wenn wir zu kürzlichen Schlaf haben, dann stressen wir unseren Körper. Und damit kann man schon eine ganze Menge Gutes tun.
Oh, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich ja in den Frühschichtwochen beim Radio, ja, weil ich da die Morgensendung mache, sehr wenig schlafe tatsächlich. Kann man sowas denn nachholen? Also, dass man durch mehr Schlaf zum Beispiel dann am Wochenende oder in den anderen Wochen die Hormone zusätzlich stimuliert, irgendwie das dann nachholt?
Ja, es gibt schon Studien, die uns zeigen, dass man ein gewisses Maß an Schlaf auch nachholen kann. Also zum Beispiel, wenn man in der Woche an 5 Tagen zu wenig geschlafen hat und dann am Wochenende wirklich sich gut ausschläft, das hat schon einen gesundheitsfördernden Effekt. Also das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Da sollte man dann nicht den Samstag und Sonntag durchfeiern und dann wieder in die Arbeitswoche zu gehen.
Das Thema Hormone, sehr spannend, heute im Fitmacher-Podcast. Gleich sprechen wir einfach nochmal über die Top 3 Hormone von Dr. Feldkamp, habe ich mir überlegt. Und hier noch ein Hinweis von der Heimatkrankenkasse. Eine sehr spannende Aktion im Moment, die da läuft. Und zwar gibt es ein Freundschaftswerbungsprogramm. Das bedeutet, wenn ihr zufrieden seid mit den Leistungen der Heimatkrankenkasse, dann empfehlt sie gerne weiter an Freunde oder Bekannte. Es gibt auch tolle Preise unter allen, die da erfolgreich mitmachen. Und zwar zum Beispiel ein niegelnagelneues E-Bike oder auch ein Yoga-Board. Das kennt ihr vielleicht noch aus der Höhle der Löwen. Und verschiedene Sachbücher zum Thema Ernährung. Den Ernährungskompass könnt ihr gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach. Das geht zum Beispiel per Post oder im Internet. Da dann auf heimat-krankenkasse.de/Freundschaftswerbung. Auch persönlich könnt ihr teilnehmen. Das geht dann in allen Filialen der Heimatkrankenkasse. Also werbt einfach bei euren Freunden für die Heimatkrankenkasse. Sorgt dafür, dass die hier Mitglied werden. Und dann könnt ihr einen schönen Preis gewinnen. Und ihr kriegt selbst auch nochmal 25 Euro Prämie. Herr Dr. Feldkamp, wir sprechen heute über das Thema Hormone. Sie haben jeden Tag mit den kleinen Botenstoffen zu tun, die in unserem Körper unterwegs sind, durch die Blutbahnen jagen, uns komplett beeinflussen, unsere Entwicklung, wie wir uns fühlen. Haben Sie eigentlich sowas wie Lieblingshormone? Kann man das sagen? Vielleicht so eine Top 3?
Also forschen tue ich am meisten an den Schilddrüsenhormonen, weil ich mich damit schon immer im Leben beschäftigt habe, von Anfang an, also nicht immer im Leben, aber in meinem Berufsleben. Das zweite ist, ein häufiges Thema sind natürlich die Hormone, die Müdigkeit zum Beispiel verursachen. Das ist ein Thema, womit ich jeden Tag konfrontiert wird. Viele Menschen sitzen vor mir und sagen, ich bin zu müde. Das muss doch an den Hormonen liegen. Das sind die Nebennieren, die Cortison produzieren zum Beispiel. Und das sind natürlich auch die Sexualhormone, weil das auch ein wichtiges Thema im Leben der Menschen ist.
Tja, dann gibt es dann zu viel Lust oder zu wenig Lust. Sowas kommt ja auch vor, wahrscheinlich in der Hormonforschung, ne?
Es ist Kinderwunsch, es ist eher zu wenig Lust oft, gerade bei den Leuten, die beruflich viel gestresst sind. Da schützt sich der Körper für zu viel Aktivität, indem er das Liebesleben herunterreguliert. Zu viele Hormone bei den Sexualhormonen, das gibt es selten auch mal. Das kann manchmal auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein, das muss man auch wissen. Viele Medikamente, die wir wegen anderer Krankheiten nehmen müssen, die können Einfluss auf den Hormonstoffwechsel haben und das muss der Arzt natürlich immer mit dem Auge haben.
Gibt es vielleicht noch so ein Lieblingshormon, was Sie haben, was vielleicht irgendwo in einem der vielen Bücher steht, die da hinter Ihnen in der großen Bücherwand versteckt sind? Vielleicht ein Hormon, das auch nicht jeder kennt?
Das ist vielleicht das Wachstumshormon. Das gibt es auch im Erwachsenenalter. Das wissen oft viele nicht. Wir produzieren eben auch im Erwachsenenalter Wachstumshormon. Das lässt uns nicht mehr wachsen. Es hat aber einen Effekt auf den Fettstoffwechsel und auf die Körperform. Es wird ja leider auch im Doping benutzt. Also Bodybuilder spritzen sich Wachstumshormon. Es gibt aber Erkrankungen der Hirnanhangsdrüse, wo das Wachstumshormon ausfällt. Und dann muss man immer daran denken, dass man diesen Patienten, die eben auch dann stark leiden, Wachstumshormon zurückgibt. Ich warne jetzt aber davor, dass jeder, der dies jetzt hört, glaubt, dass er einen großen Mangel an Wachstumshormonmangel hat. Also in der Regel kommen dann noch andere Symptome und andere Krankheiten dazu.
Wie kann ich eigentlich rausfinden, ob ich zu viel von einem Hormon habe oder auch zu wenig? Wie wird das untersucht?
Ich bin ja schon der Spezialist. In der Regel gehen die Patienten ja zum Hausarzt und die meisten Hausärzte kennen sich mit diesen Krankheiten zumindest so aus, dass sie die Krankheiten kennen und die Grundsymptome kennen. Und wenn man bestimmte Symptome hat, dann wird der Hausarzt schon mal ein oder zwei Hormone vielleicht messen. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann kommt in der Regel die Überweisung dann an mich. Und dann müssen wir Spezialuntersuchungen machen, die dann nachweisen, ob jemand einen Hormonmangel oder einen Hormonüberschuss hat.
Wie laufen die ab? Tun die weh? Ist ja eine wichtige Frage.
Ja, das Schrecklichste, was wir mit den Patienten machen, ist eigentlich eine Blutabnahme.
Also gar nicht schlimm.
Nein, eigentlich nicht schlimm.
Gibt ja auch im Internet viele Tipps, angeblich für einen gesunden Hormonhaushalt, denn Hormonhaushalt muss man eigentlich wie die eigenen vier Wände pflegen. Gehen wir doch mal die Tipps durch, die ich so gefunden habe, zum Beispiel viel Schlaf, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Was ist mit Sport? Hilft das auch, wenn man was für seine Hormone tun will?
Sport ist sehr gut, weil es zum Beispiel auch die Glückshormone steigert, die Endorphine, so heißen die, also die machen uns gute Laune, das kann man schon beim Sport merken, da sind insbesondere die Ausdauersportarten total gut, die Jogger und die Marathonläufer berichten ja über sowas, aber bei den Marathonläufern muss man auch sagen, man kann auch seine Hormone unterdrücken, also wer exzessiv Sport macht, da funktioniert es beim Sex zum Beispiel gar nicht mehr und die Frauen haben keine Regelblutung mehr. Also das quittiert der Körper dann auch mit einem Mangel an Hormonen.
Moment, und wie findet man dann raus, wie viel Sport für einen richtig ist? Weil das klingt ja fast ein bisschen erschreckend, wenn man es jetzt übertreibt.
Ja, also das Übertreiben, da muss man schon exzessiv Sport machen. Wenn man das macht, was wir alle so machen, vielleicht 3 bis 5 Mal in der Woche, wenn man viel Sport macht, 1-2 Stunden Sport, da kann nichts passieren. Aber wer jetzt, sage ich mal, jeden Tag 4 Stunden auf die Piste geht und am Wochenende bei 300 Kilometern gelandet ist, dann stimmt was nicht. Und das quittiert der Körper dann eben auch. Das ist eine Schutzfunktion des Körpers, ja, weil in so einer Situation muss man nicht auch noch Kinder kriegen.
Ja, vor allem, das ist ja dann Stress. Und ich glaube, Stress vermeiden wiederum hilft ja auch den Hormonen auf die Sprünge. Ne? Meditieren, Yoga, solche Sachen, sich mal eine Pause gönnen.
Yoga, meditieren, wunderbar. Also das ist für den Hormonhaushalt gut. Alles, was uns Entspannung bringt, Waldspaziergänge hier im Teutoburger Wald wäre zum Beispiel eine tolle Sache. Frische Luft, also all das, was uns ruhiger macht, ist eigentlich gut für den Hormonhaushalt.
Was ist denn eigentlich mit Lebensmitteln? Kann man da irgendwas tun für den Hormonhaushalt? Also zumindest im Internet, man sollte ja nicht immer alles glauben, aber da habe ich gelesen, dass sowas wie Avocados oder Öl zum Beispiel sehr gut sein sollen. Auch Brokkoli, Grünkohl, ja eigentlich gesunde Lebensmittel auch gut sein sollen angeblich für den Hormonhaushalt.
Also da gibt es wenig direkte wissenschaftliche Einflüsse, die das wirklich nachweisen, dass das eine gesunde Ernährung ist. Ist richtig, auf den Insulinhaushalt kann das einen günstigen Einfluss haben. Insulin ist ja auch ein Hormon, was den Zuckerhaushalt reguliert. Also da ist es wichtig, dass wir uns nicht mit einem Übermaß an Kohlenhydraten beispielsweise ernähren. Und die Fette sollten gute Fette sein. Also das, was wir so als die Mittelmeerernährung ansehen, die südländische Ernährung, das ist eigentlich recht gut. Es gibt aber auch Nahrungsmittel, von denen wir wissen, dass sie vielleicht auch in den Haushalt der Hormone eingreifen. Das ist zum Beispiel Soja. Da wird gesagt, dass es vielleicht etwas Einfluss auf den Sexualhormonhaushalt haben könnte. Insgesamt sind die Effekte aber direkt eher gering.
Kann man denn sagen, wann genau man zu einem Hausarzt gehen sollte, wenn man was genau verspürt? Wann könnten die Hormone schuld sein? Wann sollte man sie untersuchen lassen?
Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil es so viele Hormonkrankheiten gibt, die so viele verschiedene Symptome machen, dass man das so mit einer Frage gar nicht beantworten kann. Die häufigsten Krankheiten, die wir so betreuen, sind Schilddrüsenfunktion, Störungen über- und Unterfunktionen der Schilddrüse. Dass die Unterfunktion bedeutet zum Beispiel, dass man total müde ist, exzessiv viel schläft, Haarausfall haben kann, Verstopfung haben kann, müde ist, depressiv ist, antriebsgestört ist. Wenn der Partner sagt, Mensch, was ist mit dir denn los, dann sollte man zum Arzt gehen. Wenn man nur müde ist, dann ist das ein Symptom, was sehr, sehr viele Leute haben. Da muss man sich vielleicht erstmal überlegen, liegt es vielleicht an dem, wie ich lebe, bevor man da nachguckt. Wenn aber mehrere von diesen Symptomen zusammenkommen, dann macht es schon Sinn, zum Arzt zu gehen. Bei der Überfunktion ist es eher das Gegenteil. Man ist total nervös, hektisch, verliert Gewicht, obwohl man guten Appetit hat und viel isst. Es kommt zu Durchfall, man schwitzt total viel, aber auch dabei kann es Haarausfall geben. Das sind zum Beispiel Symptome der Überfunktion. Und ich würde bei jungen Mädchen oder Frauen, bei denen die Regelblutung ganz ausbleibt, da würde ich auch zum Arzt gehen, zumindest erstmal zum Frauenarzt, zu gucken, ob da vielleicht irgendwas los ist.
Wie sieht denn der perfekte, natürlich aufgeräumte Hormonhaushalt, Herr Dr. Feldkamp, aus Ihrer Sicht aus?
Der ist immer dann vorhanden, wenn es dem Patienten gut geht, man mit froher Laune zur Arbeit geht, Lust auf Sport hat und ein fröhliches Leben mit seiner Familie oder mit seinem Partner hat, dann glaube ich, ist der Hormonhaushalt in Ordnung.
Haben wahrscheinlich auch die meisten Podcast-Hörer nach dem Hören dieser Folge jetzt, oder?
Ich hoffe das, dass es Ihnen Spaß gemacht hat.
Ja, danke. Sehr spannendes Thema, Hormone. Heute habe ich gesprochen mit Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum in Bielefeld-Mitte. Das Thema Hormone wird uns sicherlich nochmal beschäftigen. Ich habe mir überlegt, wir machen auch mal eine Spezialfolge vielleicht zum Thema Frauen und Hormone. Gerade was Schwangerschaft angeht, was Pille angeht, Verhütung. Darf man die Pille absetzen? Welche Folgen hat das für den Körper? Ich glaube, solche Dinge könnten wir auch super mal hier im Fitmacher-Podcast besprechen. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Ne? Nächstes Jahr, 2019, geht's natürlich weiter im monatlichen Rhythmus, eine neue Ausgabe. Ich bin Joris Kresslin, wünsche allen, die das jetzt gehört haben, einen guten Rutsch und wir hören uns dann hoffentlich gesund im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und danke fürs Einschalten.